SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Russland wird immer mehr zur Bedrohung auch für Deutschland. Das sagen die Chefs von Bundesnachrichtendienst, militärischem Abschirmdienst und Verfassungsschutz. Alle drei Dienste verzeichnen immer mehr Fälle von Spionage und Sabotage in Deutschland. Daneben rüstet Deutschland auch immer mehr auf und könnte nach Schätzung der Experten bis Ende des Jahrzehnts in der Lage sein, die NATO anzugreifen. Für diese Bedrohungslage müssten die Menschen in Deutschland endlich sensibilisiert werden, fordert der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums Roderich Kiesewetter von der CDU. Die deutschen Geheimdienste müssten effizienter arbeiten können, forderte er in den ARD-Tagesthemen.
Es nützt wenig, wenn wir die am besten kontrollierten Dienste haben. Wir wollen den Level auch nicht ändern. Wir müssen auch die effizientesten Dienste haben, weil die Bedrohung in Deutschland immer mehr zunimmt. Russland sieht uns im Fokus, aber Russland ist nicht allein, kooperiert mit China, auch in Deutschland gegen uns, kooperiert mit Iran, auch mit islamistischem Terrorismus in Deutschland gegen uns. Jüdisches Leben ist in Gefahr. Und auch, wir wissen das von den Frachtcontainern, dass es Brandanschläge gab, die womöglich auch zu Flugzeugabstürzen geführt hätten. Es gab gezielte Tötungen von ukrainischen Soldaten in Rekonvaleszenz in Deutschland. Also hier ist einiges im Argen. Und da reicht es nicht, es zu beschwören, sondern unsere Dienste bitten auch die Parlamentarier um Verbesserung der rechtlichen Lage. Und auch, und das ist das ganz Wesentliche, wir die Bevölkerung besser aufklären. Das kann heute nur ein Anfang sein. Wir müssen regelmäßiger über unsere Bedrohungen informieren. Da reicht der Verfassungsschutzbericht nicht. Auch der BND sollte öffentlich öfters publizieren und klar machen, was auf dem Spiel steht. Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung.
Roderich Kiesewetter von der CDU war das. Auf einer Geberkonferenz für die Weltgesundheitsorganisation WHO in Berlin sind mehr als 900 Millionen Euro zusammengekommen. Die WHO will das Geld in den nächsten 4 Jahren unter anderem in Pandemieprävention, Impfkampagnen sowie die Ausbildung von Gesundheitspersonal stecken und damit 40 Millionen Menschenleben retten. Aus Berlin, Anna Korwes.
Deutschland werde 360 Millionen Euro für die nächsten 4 Jahre beisteuern, kündigte Bundeskanzler Scholz an. Er kritisierte, dass in letzter Zeit nur eine Handvoll Länder größere Beiträge an die WHO gezahlt hätten. Was diese leiste, komme allen zugute, so Scholz, und nannte als aktuelles Beispiel den Ausbruch von Mpox, Affenpocken. Globale Herausforderungen erforderten globale Lösungen, betonte auch Bill Gates, Microsoft-Gründer und Vorsitzender der Gates Foundation. WHO-Chef Tedros bedankte sich für die Zusagen. Er wisse um die begrenzten Ressourcen vieler Staaten. Investitionen in die WHO seien auch Investitionen in gerechtere, stabilere und sicherere Gesellschaften und Volkswirtschaften.
Der Weltsicherheitsrat hat sich besorgt über den wiederholten Beschuss von Stellungen der UNO-Friedenstruppen im Libanon gezeigt. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass alle Parteien die Sicherheit des Personals und der Einrichtungen von UNIFIL respektieren müssten. Dazu hatte sich auch UN-Sprecher Dujarric geäußert. Aus New York, Charlotte Voss.
Bei Angriffen auf UN-Blauhelmtruppen im Südlibanon wurden in den vergangenen Tagen 5 Mitglieder der Friedensmission UNIFIL verletzt. Jüngsten UN-Angaben zufolge gab es seit Anfang Oktober 2 Angriffe durch Israel. UNIFIL müsse sein Mandat ungestört ausüben können, betonte Dujarric in New York. Friedenstruppen der Vereinten Nationen anzugreifen, verstößt gegen internationales Völkerrecht und kann auch ein Kriegsverbrechen sein. Einen Rückzug aus der Gefahrenzone, wie von Israel gefordert, wird es laut Dujarric aber nicht geben. Eine der Hauptaufgaben der 1978 vom Sicherheitsrat aufgestellten UNIFIL-Mission besteht inzwischen darin, bewaffnete Milizen im südlichen Libanon zu verhindern, was ihr, wie die jüngsten Ereignisse zeigen, nicht gelungen ist.
Um die europäischen Gewässer steht es nach wie vor nicht wirklich gut. Das zeigt ein neuer Bericht der Europäischen Umweltagentur, in dem sie sogenannten Oberflächenwasserkörper untersucht werden, also zum Beispiel Seen und Flüsse. Steffi Linkscheid.
37% der Oberflächengewässer waren zum Zeitpunkt der Untersuchung 2021 in einem guten oder sehr guten Zustand. Diese Zahl ist laut der EU-Behörde seit 2015 nahezu stabil, obwohl die Mitgliedstaaten versucht haben, den Zustand weiter zu verbessern. Die größte Belastung des Oberflächen- und Grundwassers gehe von der Landwirtschaft aus, vor allem wegen des intensiven Einsatzes von Nährstoffen und Pestiziden. Agenturdirektorin Yle Mononen fordert mehr Anstrengungen der Staaten. Unsere Gewässer stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, die die Wassersicherheit Europas bedrohten.
Google will künftig Atomstrom aus kleinen Reaktoren nutzen, um seinen steigenden Energiebedarf zu decken. Das Tech-Unternehmen hat dafür einen Vertrag mit einem kalifornischen Start-up geschlossen, das solche sogenannten modularen Reaktoren herstellt. Sie sollen bis 2030 ans Netz gehen, zugelassen sind sie bis jetzt noch nicht. Hintergrund für den wachsenden Energiebedarf großer Tech-Konzerne sind die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, die wegen großer Datenmengen extrem viel Strom verbrauchen. An deutschen Tankstellen gibt es mittlerweile mehr E-Ladesäulen. Qualitativ ist aber noch Luft nach oben, sagt der ADAC. Er hat die Tankstellen auf Komfort und Praxistauglichkeit getestet. Die Ergebnisse fasst Christine Beid zusammen.
Zuerst die gute Nachricht. Von den 40 untersuchten Tankstellen hatten nur 3 gar keine E-Lademöglichkeit. Aber es gab auch nur 21 Schnellladesäulen. 4 davon waren mit High-Power-Charging ausgestattet. Damit können E-Autos besonders schnell aufgeladen werden, zum Beispiel an der Raststätte Brohltal West an der A61. Kritisch seien auch die Bezahlmöglichkeiten. Die wenigsten Ladepunkte hätten Kartenterminals. Meistens gäbe es einen QR-Code, über den man mit Kreditkarte zahlen könnte. Das sei sehr unsicher, sagt der ADAC, wegen des sogenannten Quishings. Dabei überkleben Betrüger den richtigen QR-Code durch einen gefälschten und führen die Kunden zur falschen Bezahlseite.
Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine Sonde zum Jupitermond Europa geschickt. Der Start hätte eigentlich schon vor ein paar Tagen erfolgen sollen, wurde aber wegen des Hurrikans Milton verschoben. Nun ist die Sonde mithilfe einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Laut NASA soll sie nach fast 3 Milliarden Flugkilometern 2030 ankommen. Untersucht werden soll, ob es auf dem Jupitermond Voraussetzungen für Leben gibt. Der Deutsche Buchpreis 2024 geht an die Autorin Martina Hefter. Sie wird für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Geehrt. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt bekannt. Im Buch geht es um sogenannten Love-Scamming-Betrug, also eine modernen Variante des Heiratsschwindels. Martina Hefter wurde 1965 in Fronten im Allgäu geboren, lebt heute in Leipzig. Sie bekommt neben der großen Ehre auch 25.000 Euro. In der Fußball Nations League hat Deutschland das Viertelfinale erreicht, nach einem 1:0-Sieg gegen die Niederlande. Den Siegtreffer in München hat Debütant Jamie Leveling geschossen, war für seinen Stuttgarter Vereinskollegen Dennis Undaff nachgerückt und hat davon auch erst kurz vor dem Spiel erfahren.
Um 10 Uhr oder 11 Uhr habe ich erst Bescheid bekommen, dass ich spiele, weil Dennis verletzt ist oder angeschlagen. Und ja, dann ist man schon ein bisschen aufgeregt, dass wir dann so ein Spiel machen und ich ein Tor mache, hätte ich mir nicht besser ausdenken können.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute geht's wieder stellenweise neblig in den Tag, der löst sich aber bis zum Mittag auf. Danach gibt's wieder viele Wolken und etwas Sonne im Wechsel, es bleibt fast überall trocken. Höchsttemperaturen kriegen wir 12 Grad in Gerolstein und in Montabaur und bis 19 Grad in Mülheim und auch in Hockenheim.
SWR aktuell. Hintergrund.
Herbstferien in Rheinland-Pfalz und bald auch in Baden-Württemberg. Das nehmen wir zum Anlass, diese Woche mal etwas intensiver über das Thema Reisen zu sprechen. Gestern haben wir schon über die Flugbranche geredet, wie sich zum Beispiel die Preise bei Urlaubsflügen entwickelt haben und was die beliebtesten Ziele sind. Durch die immer lauter werdende Diskussion ums Klima gibt es aber auch viele Menschen, die das Fliegen vermeiden wollen. Auch aus Flugscham, also dem unangenehmen Gefühl, das manche Menschen haben, wenn sie fliegen, weil sie wissen, dass es dem Klima eigentlich schadet. Darüber haben wir gesprochen mit Stefan Gößling, Tourismus- und Mobilitätsforscher an der Linnaeus-Universität in Schweden. Wo wird denn mehr geflogen, bei Urlaubs- oder Dienstreisen?
Nein, wir wissen ja, dass es bei den Geschäftsreisenden auch einen Lifestyle-Faktor gibt. Da gibt es also durchaus eine Fraktion, die sich sehr im Flugzeug zu Hause fühlt, als Jet-Setter zwischen den Kontinenten und Welten. Und Corona hat uns sicherlich auch gezeigt, dass hier dieser Flüge überflüssig sind, denn die Weltwirtschaft ist nicht zusammengebrochen, obwohl die Leute nicht fliegen konnten. Bei den Privatflugreisen haben wir auch eine hohe Verteilungsschiefe. Es gibt ein paar Leute, die sind sehr viel unterwegs, auch Freizeitflüge. Und dann gibt es natürlich die Familien, die sich hier und da mal einen Urlaubsflug leisten, meist auch dann innerhalb Europas. Viele der Inseln sind ja schwer zu erreichen, die wir haben. Und da hat man vielleicht dann auch wieder andere Gründe, warum man nicht auf anderem Wege anreist.
Also es gibt durchaus Gründe, eine Strecke mit dem Flieger zurückzulegen. Würden Sie aber sagen, grundsätzlich ist Flugscham schon was Gutes?
Also Scham ist erstmal psychologisch gesprochen ein etwas problematisches Konzept. Wir wollen ja nicht, dass Leute sich schämen müssen für das, was sie tun, sondern wir wollen ja eigentlich eine positive Vision der Zukunft, für die wir alle kämpfen. Und das beinhaltet, dass man Dinge gerne tut, dass man sich gut dabei fühlt und sich nicht versteckt. Denn Flugscham ist ja auch immer auch so ein bisschen das Gegenteilige. Ich erzähle lieber nicht, dass ich geflogen bin, weil wer weiß, was die anderen denken. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass wir in der aktuellen Situation so ein bisschen eigentlich einen Paradigmenwechsel brauchen, auch weil Flugscham mit Sicherheit nicht reichen wird, um das System nachhaltig zu machen, sondern es gibt ja auch die viel größere Fraktion derjenigen, die sich um gar nichts kümmern und denen das vollkommen egal ist, mittlerweile das Klimathema. Da muss sicherlich die Politik ran, um das zu richten.
Wie viele sind das denn inzwischen, die wegen des Klimas bewusst weniger fliegen oder gar nicht mehr fliegen?
Wir können schon sagen, es gibt vielleicht in der Bevölkerung 5%, die aktiv versuchen, Flüge zu vermeiden, weil ihnen klar ist, das ist ein großes Klimaproblem. Ich glaube, die große Allgemeinheit ist eigentlich sich dieser Tatsache auch bewusst. Es gibt zwar immer wieder welche, die tun so, als hätten sie es noch nie gehört, aber wenn man ganz ehrlich ist, die Debatte kann man eigentlich nicht verpasst haben. Das Problem ist, dass wir so ein Drittel in der Bevölkerung haben, dass egal um welches Umweltthema es da eigentlich gibt, die interessiert das gar nicht. Die werden sie niemals dahin bekommen, Dinge anders zu machen, es sei denn durch direkten oder indirekten Zwang. Das kann ja zum Beispiel eine CO2-Besteuerung sein oder ähnliche Umweltabgaben, die tatsächlichen Kosten ja auf der Aktivitäten, die wir so machen, dann spiegeln. Aber anders werden diese Leute nicht zu bekommen sein. Und dann gibt es auch eine breite Mitte, die ist eigentlich vielen Vorschlägen sehr positiv gegenüber eingestimmt. Man muss die nur eben auch mit positiven Visionen dann dahin bekommen, dass sie die auch unterstützen.
Das sagt Stefan Gößling, Tourismus- und Mobilitätsforscher an der Linnaeus-Universität in Schweden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Frankfurt beginnt am Nachmittag die Buchmesse. Wegen des großen Andrangs im vergangenen Jahr gibt es diesmal einige Änderungen. Das Gastland ist Italien. Aus Frankfurt Lars Hoffmann.
Unter anderem werden die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur, Claudia Roth, und der italienische Kulturminister Giuli erwartet. Wie im vergangenen Jahr kommen rund 4000 Aussteller aus Europa, aber auch den USA und Asien nach Frankfurt. Zunächst ist die Messe ausschließlich für Fachbesucher, also Buchhändler und Händlerinnen, Literaturagenten, Verlage und Autorinnen und Autoren geöffnet. Von Freitagmittag bis einschließlich Sonntag kommen dann auch Leserinnen und Leser auf die Messe. Wegen des großen Andrangs an den Publikumstagen im vergangenen Jahr gibt es diesmal zusätzlich eine 8000 Quadratmeter große Fläche für die besonders publikumsträchtige New Adult Literatur. Und die Besucherzahl an den Publikumstagen ist zum ersten Mal begrenzt. Tickets können nur online gekauft werden.
Die baden-württembergische Landesregierung informiert am Abend in einer Online-Veranstaltung über einen geplanten Castor-Transport. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass noch in diesem Jahr wieder Atommüll aus Frankreich nach Philippsburg gebracht werden soll. Nach Angaben des Landesumweltministeriums ist das Teil einer Bund-Länder-Vereinbarung. Es gehe um eine begrenzte Menge hochradioaktiver Abfälle. Heiner Kunold berichtet.
Die Rücknahme von Atomabfällen und ihre Lagerung im Philippsburger Zwischenlager sind Thema eines Infoforums des Landesumweltministeriums. Warum die Castoren zurückkommen und wie sie möglichst sicher eingelagert werden können, sind zwei der Themen, über die am Abend ab 18 Uhr informiert wird. Die vier mit verglastem Atommüll beladenen Castoren sollen bis zur Klärung der Endlagerfrage im Philippsburger Zwischenlager untergebracht werden. Dem Online-Forum folgt kommende Woche eine weitere Infoveranstaltung vor Ort in Philippsburg, die sich vor allem an die Bürger der Stadt richtet. Der genaue Zeitpunkt und die Strecke dieses Transports sind nicht bekannt.
Am Nachmittag kommen in Ludwigsburg die Tarifparteien der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie zusammen. Es ist die zweite Gesprächsrunde und die Gewerkschaft IG Metall will in Ludwigsburg richtig Druck machen. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Christoph Geismeier.
So wird es am Mittag einen Protestzug durch Ludwigsburg geben. Dazu werden mehrere tausend Metallerinnen und Metaller aus ganz Baden-Württemberg erwartet. Mit ihrer Aktion will die IG Metall kurz vor Verhandlungsbeginn ihre Forderung nach 7% mehr Lohn unterstreichen. Daran hält sie trotz konjunktureller Abkühlung fest. Aus Sicht der Arbeitgeber ist das völlig überzogen. Die Unternehmer kündigten bei der letzten Verhandlungsrunde an, heute möglicherweise in Ludwigsburg ein Angebot vorzulegen. Dieses soll aber moderat ausfallen. Das wird der baden-württembergischen IG Metall-Chefin Barbara Resch zu wenig sein. So wird es auch heute bei den baden-württembergischen Metalltarifverhandlungen keine Annäherung geben. Dabei drohen schon Ende des Monats die ersten Bahnstreiks.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Gleich drei Termine in Sachen Klima stehen für Bundeswirtschaftsminister Habeck heute auf dem Plan. Zuletzt schien das Thema doch etwas in den Hintergrund gerückt zu sein, meint jedenfalls unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Klimakrise? Welche Klimakrise? Diese Frage lässt sich stellen mit Blick auf die politischen und gesellschaftlichen Debatten in den vergangenen Monaten. Es geht um Kriege in der Ukraine und jetzt im Nahen Osten. Es geht um Migration und Sicherheit seit dem Anschlag von Solingen. Es geht um die Wirtschaftsflaute und die Frage, wie man den Laden wieder zum Laufen bringen kann. Ganz schön viel Krise also. Wer will da noch hören, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern? So viel schlechte Laune erträgt ja kein Mensch. Andererseits, wenn die Temperaturen weiter steigen und mit ihnen die Zahl der Wetterextreme, wird's für uns Menschen auch ziemlich unerträglich. Gut also, dass es am heutigen Tag heißt, Vorhang auf fürs Klima. Wirtschaftsminister Habeck ist auf Mission, übergibt die ersten Klimaschutzverträge, um der Industrie bei der Transformation zu helfen, spricht beim Klimakongress des BDI und gleich danach beim Deutschen Klimatag. Denn zumindest diesen Hoffnungsschimmer gibt es. Klimaschutz ist längst kein Nischenthema mehr. Auch Industrie und Wirtschaft haben erkannt, dass wir handeln müssen. Und wenn selbst die Wirtschaft bereit ist, sollten wir es ja erst recht sein.
Gedanken von Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.